Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Bauhaus im Kloster. In der Benediktinerabtei Maria Laach werden Kannen und Tassen nach Bauhausentwürfen hergestellt. Wie das kommt, erfahren Sie gleich hier in dieser Sendung. Außerdem geht es bei uns um NEST. Das ist die Abkürzung für Neustart im Team. So heißt ein Flüchtlingshilfsprojekt, an dem sich auch die evangelische Kirche beteiligt. Und wir waren für Sie in einer Fotoausstellung von Bernd Kolb. Der war früher Unternehmer und Manager. Heute ist er Sinn- und Weisheitssucher. Und damit herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Theodor Bogler war Anfang 20 und hatte bereits im Ersten Weltkrieg gekämpft, als er sich an der frisch gegründeten und damals wohl angesagtesten Kunstschule überhaupt einschrieb, am Bauhaus in Weimar. Das war 1919, also vor 100 Jahren. Bogler studierte Architektur und Kunstgeschichte, lernte das Töpferhandwerk. Er gehörte zu den bekanntesten Keramikern des Bauhauses. Dann kam ein privater Schicksalsschlag. Bogler verließ Weimar, ging nach Maria Laach in der Eifel, wurde Mönch und Pater in der Benediktinerabtei. Doch seine Entwürfe nahm er mit ins Kloster. Seine Bauhausbecher und Kannen werden dort seit einigen Jahren wieder hergestellt. Sabine Oelse und Susanne Lurweg waren für uns dort.
Fünfzehn Benediktinermönche versammeln sich zum Mittagsgebet im Chor der Abtei Maria Laach, einem Juwel der romanischen Architektur. Imposant füllt ihr Gesang die Wallfahrtskirche. Das Kloster ist die Heimat von Stefan Oppermann, der hier in Maria Laach nur Bruder Stefan heißt. Der 32-Jährige verfolgt in der Benediktinerabtei aber nicht nur eine religiöse Mission. Er studiert im nahegelegenen Alfter Bildhauerei und kümmert sich im Kloster auch um das Erbe des Bauhauses.
Morgen. Herzlich willkommen in unserer Manufaktur. Wir arbeiten hier zu dritt, Frau Lange und Frau Schönberger. Frau Lange ist Porzellanmalerin aus Meißen. Sie veredelt unsere Keramik mit ihrem feinen Pinselstrich zur höchsten Qualität. Und Frau Schönberger ist Drehmeisterin aus Wörthershausen. Sie formt gerade den Ton, bereitet ihn vor zum Drehen. Und dort auf der Drehscheibe entsteht jedes einzelne Stück, was dann später bemalt wird und unser Haus verlässt.
Die Manufaktur liegt versteckt in einem Seitentrakt des Klosters. Hier, weit weg von Weimar und Dessau, lebt das Bauhaus weiter. Seit rund 12 Jahren werden in der kleinen Werkstatt Keramiken im Bauhausstil hergestellt, nach Vorlagen von Theodor Bogler.
Er hat eben zeichnerische Meisterleistungen vollbracht. Also wir haben jetzt seinen ganzen Fundus, also sein ganzes Erbe katalogisiert. Also es sind 6000 Zeichnungen da, wo er immer wieder gezeichnet, probiert hat. Das sieht man eben auch dran. Es ist das Zeichnen das Erste. Und das ist da eben auch zu sehen.
Theodor Bogler war Prior in Maria Laach. Sein Lebensweg führte ihn allerdings nicht direkt ins Kloster. Er machte einen Umweg übers Bauhaus. In Weimar erlernte Bogler in den 1920er Jahren das Töpferhandwerk. 4 Jahre lang besuchte er die keramische Werkstatt in Dornburg bei Weimar. Dort studierte er bei prominenten Lehrern wie dem Bildhauer Gerhard Marx und dem Töpfermeister Max Krehan.
Nach dem Vorkurs bei Johannes Itten bei Max Krehan Keramiker geworden, Meisterprüfung gemacht. Und dann war schon ganz klar, er ist nicht derjenige, der auf Akkord neue Formen entwirft, sondern wenige Stücke, aber die sehr wohl durchdacht.
Musik. Für das Haus am Horn, das erste Mustergebäude des Bauhauses in Weimar, entwarf Bogler cremefarbene Vorratsbehälter für Mehl, Reis und Zucker sowie Vorratsflaschen. Ihre Farbe passt zur legendären Frankfurter Küche, die damals erfunden wurde. Fast alle dieser Keramiken werden heute wieder in Marialach hergestellt. Ein Verkaufsschlager ist
der Becher, aus dem Sie trinken.
Der Bogler Becher hat einen kleinen Fuß, läuft kegelförmig zu. Es gibt ihn in vielen verschiedenen Farben. Genauso wie Bogler Tassen, Vasen und Teekannen. Sie alle bestechen durch klare Formen, Funktionalität, schlichte Schönheit und erschwingliche Preise. Neben dem Becher und der Küchengarnitur für das Haus am Horn gehören die sogenannte Mokka-Maschine und die Kombinationsteekanne zu Boglers bekanntesten Keramiken.
Die Kanne ist zusammengesetzt aus einem Halbkreis, der gestaucht ist, und einem Zylinder. Und das ist natürlich gedreht. Das Urstück ist gedreht, also es ist rund. Und daran sehen Sie ganz, ganz klassisch, wie sowas aufgebaut ist. Dass man mit geometrischen Formen ein Gefäß anfängt zu bauen. Und das ist musterexemplarisch das Werkstück schlechthin. Dass die Kanne sich eben in 6 verschiedenen Weisen zusammenbauen lässt. Sie hat so viele Einzelteile, dass Sie die so verändern können. Mit wenigen Handgriffen können Sie die Rohstücke produzieren und setzen die dann eben in unterschiedlichen Weisen zusammen. Deswegen Kombinationsteekanne.
Boglers Bauhauskarriere verläuft also recht erfolgreich, findet aber ein plötzliches Ende. Die Wende in seinem Leben bringt der plötzliche Tod seiner Ehefrau. Dieser persönliche Schicksalsschlag bewegt Bogler dazu, dem Benediktinerorden beizutreten.
Er hat eine Witwe geheiratet, Theodora Keisel, mit 2 Kindern. Sie hat sich später das Leben genommen und daraufhin ist er ins Kloster gegangen. Was nur möglich war, denn die Kinder waren ja nicht seine Kinder. So ist es kirchenrechtlich auch möglich, dass er Priester werden konnte. Die Kinder sind dann bei seiner Mutter und dann bei den Eltern von ihr geblieben.
...1927 entscheidet Theodor Bogler sich für den Weg ins Kloster. Seine Bauhausvergangenheit lässt ihn dennoch nicht los. Er richtet nicht nur die Keramikwerkstätten in Marialach ein, er bringt auch Walter Gropius, Marcel Breuer und andere Bauhauskollegen dazu, für das Kloster einen Gebäudetrakt zu entwerfen. Wer heute als Gast zur Einkehr nach Marialach kommt, übernachtet in einem Bauhaus-Gesamtkunstwerk. Von der Türklinke über die Treppengeländer bis hin zum Deckenlicht.
Ja, dieser Teil ist 1931, ist von Martin Weber, Marcel Breuer und Walter Gropius geplant und gebaut. Das ist so der Bauhausbau, den wir hier in Marialach haben. Sieht man ja schon sehr schön an den Fenstergliederungen. Das sind auch noch alles Originalfenster. Da sind sogar die Gardinen festgeschrieben oder festgelegt, die da sein sollen. Durch das Karo aus den Fenstern in den Gardinen wiederholt.
Der Benediktinerbruder Stefan Oppermann glaubt auch heute noch an die Ideale des Bauhauses. Er will ein einfaches Leben führen und sieht im Leben des Mönches eine Analogie zu den Ideen der berühmten Gestaltungsschule. Bauhaus und Kloster begegnen sich.
Meine Zelle könnte ich in 15 Minuten verlassen und dann ist sie leer. Und das ist schon was Besonderes, dass man den Mut hat, vieles, vieles wegzulassen, was man nicht wirklich braucht. Es gibt viele Dinge, die machen das Leben schön. Es gibt viele Dinge, die machen das Leben auch interessant. Aber beim Bauhaus ist kein Platz für Ablenkung. Und in unserem Leben geht es fast immer um die wesentlichen Dinge. Und die werden dann ganz gerne mit anderen Teilen verdeckt.
Theodor Bogler in Marialach, Sabine Oelze und Susanne Lurwig berichteten für Tag für Tag. Und im Kloster Marialach ist eine Ausstellung zu sehen über den berühmten Bauhaus-Keramiker. Jeweils am Wochenende, noch bis zum 9. Dezember. Neustart im Team, abgekürzt NEST. So heißt ein Aufnahmeprogramm des Bundes für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge. Staatliche Institutionen und zivilgesellschaftliche Organisationen arbeiten in diesem Projekt zusammen, um die Flüchtlinge in ihrer ersten Zeit in Deutschland zu begleiten und zu betreuen. Die Evangelische Kirche und die Diakonie beteiligen sich an diesem sogenannten Resettlement-Programm. Elena Griepentrog berichtet.
Idee von NEST ist, Privatleuten, Kirchen und Stiftungen die Möglichkeit zu geben, sich persönlich für besonders verletzliche Geflüchtete einzusetzen, mit staatlicher Unterstützung. Ehrenamtliche Mentoren begleiten die Flüchtlinge mit hohem persönlichen Aufwand. Sie suchen für sie eine Wohnung und finanzieren diese für 2 Jahre weitgehend, unterstützen bei Behördengängen, Arbeitssuche und Sozialkontakten. Die Aufgenommenen sind insbesondere Folteropfer, vergewaltigte Menschen, Kinder, Schwangere, Kranke und Alte. Martin Dutzmann, Bevollmächtigter des Rates der EKD bei der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union, betonte:
Es ist und bleibt die Aufgabe des Staates, das zu tun, aber die Zivilgesellschaft unterstützt den Staat darin. Wir müssen natürlich darauf achten, dass staatlicherseits nicht das Gefühl entsteht, auch die machen schon. Und wir dann eine Situation bekommen, wie wir sie hier in Berlin mal hatten, 2015, der Staat überfordert war und die Zivilgesellschaft es richten musste.
Die Unterstützung aus der Zivilgesellschaft könne nur ergänzend sein. Die Bundesregierung hatte sich verpflichtet, gut 10.000 besonders schutzbedürftige Flüchtlinge über Resettlement-Programme ins Land zu holen, für zunächst 3 Jahre. Sie werden vom Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen nach Bedürftigkeit ausgewählt, aus Lagern in der Türkei, Ägypten, Jordanien, Libanon und Äthiopien. Die Härtefälle durchlaufen kein Asylverfahren, werden intensiv betreut und sollen so möglichst schnell zum eigenständigen Leben befähigt werden. Die ehrenamtlichen Mentoren des Projekts NEST werden an einem Institut der Evangelischen Kirche von Westfalen ausgebildet. Jeweils eine Gruppe von mindestens 5 Personen betreut einen Flüchtling bzw. eine Familie. Ausbildungsleiter Edgar Born.
Zu dem Kern gesellen sich Menschen dazu, die vielleicht nicht die ganze Zeit Hilfe geben, aber punktuell. Und dadurch erhoffen wir uns ja auch, dass die geflüchteten Menschen sehr schnell in die Zivilgesellschaft hineinwachsen, weil sie eine Menge Kontakte zur hiesigen Bevölkerung direkt bekommen.
Die Kosten sind dabei, anders als im Massenfluchtjahr 2015, klar kalkulierbar. Der Mindener Rüdiger Höcker, Pfarrer im Ruhestand, einer der bereits ausgebildeten Mentoren.
Wir wollen Zeichen setzen. Zeichen setzen für eine gelingende Asyl- und Integrationspolitik. Wir wollen ein Zeichen setzen für die Menschenrechte, für das Recht, sein Land zu verlassen und eine neue Heimat zu suchen, für das Recht auf ein Leben in Frieden, auskömmlich. Und deswegen sind wir alle schon längere Zeit in der Flüchtlingsarbeit tätig.
In Minden hat statt der Helfer der Kirchenkreis die Finanzierung der Wohnungen übernommen. Die Mentoren konzentrieren sich ganz auf die ideelle und alltägliche Hilfe für die Flüchtlinge. Ab September sollen die ersten 500 besonders schutzbedürftigen Flüchtlinge kommen.
Das NEST-Programm für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge, Elena Griepentrog berichtete. Der Mann, um den es im nächsten Beitrag geht, hat eigentlich 2 Leben. In seinem ersten Leben war er Unternehmer, Manager, Telekom-Vorstand. Der Mann heißt Bernd Kolb. Vor ein paar Jahren hat er das Macher- und Managerleben aufgegeben und sich, wie er selbst sagt, auf die Suche nach der Weisheit des Menschen gemacht. Auf die Suche nach einer Antwort auf die Frage, wer oder was sind wir eigentlich? Seine Reise hat ihn nach Asien geführt. Mittlerweile lebt er auf der indonesischen Insel Java, wo er gemeinsam mit seiner Frau einen Tempel gebaut hat. Das Ergebnis seiner Sinn- und Weisheitssuche stellt Kolb nun im 3. Teil einer fotopoetischen Ausstellung vor. Atman ist Brahman, heißt die Schau. Kolb nutzt Begriffe aus der indischen Philosophie. Anna-Marie Goretzky war für uns dort.
Mit dem Öffnen der Tür tut sich ein langer, dunkler Gang auf. Ein intensiver Geruch nach Weihrauch hängt in der Luft. Die einzige Lichtquelle scheint ein mannshohes Porträt einer javanischen Tänzerin zu sein, ganz am Ende des Ganges. Schritt für Schritt nähert sich der Ausstellungsbesucher dem Gesicht, das direkt in die Kamera blickt.
Wenn ich hier durch die Räume laufe selbst, kriege ich eine Gänsehaut. Das wird auch nie anders werden, obwohl ich diese Bilder schon 100.000 Mal gesehen habe. Und das ist eben was ganz Besonderes, weil diese Bilder etwas haben, was weit übers Visuelle hinausgeht.
Bernd Kolb ist der Fotograf der 16 ausgestellten Bilder. Anfang Juni hat seine neueste Ausstellung »Atman ist Brahman« in der Berliner Malzfabrik eröffnet. Das Prinzip des ersten Raumes wiederholt sich. Lange dunkle Gänge, langsames Zugehen auf die Porträtierten. Gesichter, mal sanft lächelnd, oft aber scheinbar regungslos. Menschen in Meditation versunken.
Die Bilder sind entstanden durch die damals für mich verrückte Idee, dass man das höchste Gewahrsein, nämlich die Verbindung zwischen Menschen in der Meditation, das auf sich und den anderen einlassen in einer Praxis, in der dieses Ich und Du verschwindet, sich auflöst, zum Eins wird, dass man einen solchen Moment mit einer Kamera festhalten kann.
Bernd Kolb, groß, halblange Haare, offener Blick, setzt sich auf ein niedriges Kanapee im letzten Raum der Ausstellung. Es ist der Raum, der den Besuchern einen behutsamen Übergang in die helle und laute Außenwelt ermöglichen soll. Vogelgezwitscher und Wassergeplätscher sind zu hören. Für Bernd Kolb waren die Reise und seine Fotografien anfänglich ein großes Experiment ohne Absicht. Seine Bilder wollte er weder ausstellen noch veröffentlichen. Freunde überredeten ihn dazu. Zu dem Zeitpunkt war Bernd Kolb schon vieles, aber kein Fotograf. Er gründete eine Werbeagentur, war Unternehmensberater, Internetpionier und Telekom-Vorstand. Nur Beispiele seiner Karrierestationen. 2012 begann er eine mehrjährige Reise durch Asien. Kolb wollte mehr über das Bewusstsein lernen. Über das bewusste Sein im Sinne alter östlicher Kulturen.
Der Hintergrund war, dass mich die Frage beschäftigt hat, wie es unserer Menschheit, unserer heutigen Gesellschaft passieren konnte, dass sie trotz größten Wissens gegen ihre eigenen Interessen handelt. Das gilt für den Einzelnen, der sich sozusagen selbst ausbeutet, bis hin zum drohenden gesellschaftlichen Kollaps, den wir jetzt mit Artensterben, Klimawandel, vielen, vielen Problemen, die auf uns zukommen, sehen. Deswegen habe ich mich für die Frage des Bewusstseins interessiert. Und die großen alten Kulturen des Ostens haben sich vor 4.000-5.000 Jahren intensiv mit diesem Thema beschäftigt.
Seine Suche führte ihn vom Himalaya bis nach Indonesien, getragen von der Hoffnung, Relikte alter Weisheits- und Lebenspraktiken zu finden. Eine Suche nach Antworten auf die Frage, welchen inneren Mangel der Mensch bekämpft, indem er als einzige Spezies einen äußeren Überfluss produziert, der aber langfristig sein Fortbestehen gefährdet, wie Kolb sagt.
Die Leute, mit denen ich dort jetzt die letzten Jahre verbracht habe, die tun im täglichen Leben auch nichts, was ihrer Umwelt oder ihrer Natur oder ihren Mitmenschen schaden würde, aber nicht, weil sie in irgendeiner Form Gutmenschen sind oder weil es da eine Ethik oder eine Moral gibt, sondern aus einem hohen Bewusstsein heraus, das dem Menschen ein Potenzial eröffnet, das jeder von uns hat, nämlich dem Potenzial des Mitgefühls. Das sind mitfühlende Menschen.
Mit seiner Fotoausstellung »Atman ist Brahman« möchte Kolb weder den Zeigefinger erheben noch in besonderem Maße esoterisch oder gar spirituell, den Begriff lehnt er ab, daherkommen. Sein Wunsch, den Betrachtern der Bilder Mitgefühl zu ermöglichen, das Gefühl einer Verbindung zwischen allem Lebendigen. Die Ausstellung ist nur geführt zu erleben. Vor Betreten der Räume gibt ein Guide eine kurze Anleitung zum Betrachten der Fotos. Er empfiehlt, ein paar Minuten bei jedem Porträt zu verharren, möglichst nicht zu zwinkern und sich völlig auf die Bilder einzulassen. Ab dann wird geschwiegen.
Hier geht es um eine Erfahrung des Seins. Eine Erfahrung, die umso einfacher zugänglich ist, je wenig man versucht, sie zu begreifen. Ich lade ein, mit sich selbst in Berührung zu kommen. Und die Bilder ermöglichen das insofern, als dass diese abgebildeten Menschen in diesem Moment ganz bei sich selbst sind und sich dann etwas zeigt, was ja das eigentlich Überraschende ist, was den Verstand auch definitiv überfordert, nämlich Atman ist Brahman. Atman, das wahre Selbst, ist Brahman, der Ozean des Seins, des Einen, des Alls, des Universums.
Bernd Kolb wünscht den Besuchern in Zwiesprache mit den Porträtierten, sich des Wunders der Schöpfung bewusst zu werden und sich selbst als Teil dessen erleben zu können.
Es geht ja hier nicht darum, sich Gesichter anzuschauen, sondern wer sich hier einlassen kann, begegnet sich am Ende ja selbst. Ich möchte den Menschen Zugang ermöglichen, und zwar letztendlich Zugang zu sich selbst. Ich habe keine Ideologie, ich gehöre keiner Religionsgruppe an, ich bin niemand, der eine Meinung verkauft und der möchte, dass man mir Dinge glaubt, sondern ich bin jemand, der selbst erfahren durfte, der sich selbst begegnet ist, der erfahren durfte, was dieses Wunder der Schöpfung eigentlich ist.
Immer wieder tun ihn Menschen auch als Esoteriker ab. Aber mit solcher Kritik weiß Kolb umzugehen.
Ich tue, was ich tue, in einer vollkommenen Reinheit. Ich biedere mich niemanden an und ich tue vor allen Dingen nichts, um irgendjemand zu gefallen. Und mir ist schon klar, dass Leute, die einen Horizont haben, der vollkommen verstandesorientiert ist, dass die wahrscheinlich sich schwer tun mit dem, was ich sage.
In Deutschland ist Bernd Kolb nur noch selten. Mittlerweile lebt er auf Java. Anlass, sich dort niederzulassen, gab ihm die Entdeckung des Kechawen, der alten javanischen religiösen Bräuche und Kultur.
Das ist mitunter für mich bei allem, was ich in Asien gesehen habe, mit einer der reichsten Schätze von Menschheitsgedächtnis. Und das so unentdeckt, das kennt eigentlich fast niemand, wird dort als Religion rechtlich anerkannt. Kechawen selbst, übersetzt der Weg des Java, die Kultur des Java, bezeichnet sich aber ausdrücklichst als Nichtreligion, hat auch kein Buch, hat nie verschriftlicht, ist eine orale Tradition.
Vor wenigen Monaten erst haben Bernd Kolb und seine javanische Frau in Yogyakarta, ihrem Wohnort, einen Kechawen-Tempel gebaut und eröffnet. Regelmäßig wollen sie dort jetzt Retreats veranstalten, um das Kechawen lebendig zu halten. Weisheiten, die auszusterben drohen, meint Kolb. Kolb scheint es sich zur neuen Lebensaufgabe gemacht zu haben, altes Wissen östlicher Kulturen und Religionen bewahren zu wollen.
Und die Fotoausstellung Atman ist Brahman in Berlin ist noch bis zum 30. September zu sehen. Anna-Marie Goretzky berichtete und den Beitrag gibt es wie immer auch bei uns im Netz deutschlandfunk.de Tag für Tag. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatten Andreas Mein und Christian Röther. Nach uns kommen die Nachrichten und dann meldet sich Stefan Römermann mit der Sendung Marktplatz. Dort geht es heute um den Endspurt bis zur Steuererklärung. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.